Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Ich hoffe, der erste Teil hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, dir den zweiten Teil zu präsentieren. Und ja, ich will nicht lange drum herum reden, gehen wir direkt ins Interview. Aber ist es nicht auch heute einfacher, sagen wir es mal, mit so eher exotischeren Studiengängen auch irgendwie Geld zu verdienen? Ich meine, ich merke das ja zum Beispiel, wo ich in der Bewerbungsphase war bei Banken und mich dann Investmentbank in London beworben habe. Da wird teilweise alles eingestellt. Also Leute, die irgendwie Geschichte studiert haben oder Geografie, also wirklich Dinge, die mit Banken gar nichts zu tun haben.
Ja, aber ich denke, das ist eine Geschichte, die ich absolut nachvollziehen kann, wo ich auch glaube. Weil, wie gesagt, als ich ja bei Yahoo angefangen habe, amerikanisches Startup, oder auch eben, kenne ich jetzt eben Leute, die eben auch in London, Yahoo-Leute haben sich ja dann alle Welt verteilt. Du hast recht, das ist im angelsächsischen Sprachraum absolut gang und gäbe und üblich. Aber ich bin ja jetzt, guck mal, als 50er, ich kenne jetzt eine ganze Menge Leute, die jetzt eben in Positionen sind, wo sie Leute einstellen. Und in Deutschland geht es um das formale Papierchen. Ja, also das, was du sagst, stimmt. Aber wenn man halt natürlich so international ist wie du, dann ja, aber wer mehr so traditionell, in Deutschland, vergiss es. Immer noch. Du brauchst das formale Papierchen. Sonst kommst du auf keinen grünen Zweig.
Okay, kann ich auch für Frankreich bestätigen. Sehr, sehr strikt. Okay, kommen wir mal zurück zum Thema Investment. Jetzt gibt es ja auch Leute, die etwas später einsteigen als jetzt unser Berufsanfänger. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch bei dir relativ spät gekommen, das ist dein Interesse für Finanzen. Was würdest du solchen Leuten denn raten? Müssen die irgendwie auffangen oder die haben ja schon mal den Vorteil, dass sie mit einem höheren Gehalt in der Regel starten, aber auch höheren Fixkosten?
Ja, und sie haben eben genau das Problem, dass wenn man dann mit höherem Geld gleich reingeht, ich würde erst immer grundsätzlich und ganz prinzipiell so eine Immunisierungsphase vorschlagen, weil das Wichtigste, also das Allerbeste, was dir passieren kann, ist, du gehst frisch an die Börse, mit einer gewissen Summe Geld, die nicht unsignifikant ist, die dir aber nicht so am Herzen liegt, dass du wirklich schlaflose Nächte kriegst, wenn sich da mal das Ding nach unten bewegt. Also du investierst, sagen wir, ein halbes Jahr, hast da eine gewisse Summe drin und dann zerlegt die Börse mal auf 20% runter zum Beispiel. Ja? Was ja noch kein wilder Crash ist, wenn man ehrlich ist, wenn man sich das mal so anguckt im Laufe. Ne? So, also das heißt, dann werden auf einmal aus, sagen wir, 5.000 Euro nur noch 4.000 Euro. So, also 1.000 Euro sind erstmal weg. Das ist schon was dich irgendwie schmerzt und wo du ein schlechtes Gefühl hast oder aber noch nicht verkaufst. Und dann am Jahresende bist du bei 7.000 Euro oder bei 6.000 Euro nur. Aber du hast festgestellt, man kann das überleben. Man muss dann nicht verkaufen. Wenn du dagegen eben als jemand, der beispielsweise sagt, ich bin jetzt 40 und ich muss jetzt richtig Gas geben und dann gleich aggressiv, also mit 10, 20, 30.000 Euro reingehst und dann mit dieser hohen Summe deinen ersten Crash erlebst, dann glaube ich, dass viele Leute das mental nicht aushalten. Das ist eigentlich das Problem, je später man anfängt. Deshalb müsste man als Homo economicus, der gefühlskalt ist, würde man sagen, ja, dann gehe ich halt, gib ihm richtig rein. Aber als normaler Mensch erträgt man das oft nicht. Ich habe da einen Blogbeitrag, da hat einer 2 Monate eingezahlt, also 100 Euro eingezahlt und hatte dann innerhalb der ersten 2 Monate irgendwie 5 Euro Verlust. Ja, 5% Verlust. Ja, und das hat ihn echt fertig gemacht mental. Jetzt kann man drüber lachen und den Finger auf die Leute zeigen, aber wenn du sozusagen bis 30, bis 40, bis 50 nur klassische Zinsprodukte, die zwar nichts abwerfen nach oben, aber nach unten auch nie unter Null gehen, das Entscheidende ist, es ist schon ein Riesenunterschied, ob du unter Null gehst, sozusagen von 4% Zinsen auf 0% Zinsen gehen, ist das ganz anders als von 0,5% Zinsen auf minus 0,5% Zinsen zu gehen, das ist, ist ja das eine ein viel, viel stärkerer Abschwung, aber dieses auf einmal der Vorzeichenwechsel, das ruiniert die Leute mental.
Okay, das heißt, dein Ratschlag ist auch ähnlich wie bei jungen Leuten, zuerst mal ausprobieren und
erst mal auf die Nase fallen. Okay. Erst mal eine blutige Nase holen und dann aufstehen und dann weitermachen. Und wenn man dann einfach eine gewisse Immunisierung, eine gewisse Robustheit hat, dann Gas geben.
Ja, wir haben jetzt schon einige Nutzerinterviews geführt, also uns mit den Leuten unterhalten, die unseren Kanal anschauen. Und häufig ist es dann so, dass die Leute uns sagen, ja, wir haben jetzt schon einen ETF-Sparplan abgeschlossen, wir sind jetzt total passiv und jetzt wollen wir Einzelaktien. Und Ja, das zeigt dann auch irgendwie so, dass, dass es einfach nicht hilft, wenn man das Thema predigt, dass zum Beispiel passiv eine dominante Strategie ist, sondern es muss halt einfach ausprobiert werden. Und der ETF scheint logisch, aber dann müssen dazu halt vielleicht noch Einzelaktien und ja, dazu gemischt werden.
Auf jeden Fall sollte man auch machen, meiner Meinung nach, weil das hatten wir schon im ersten Teil auch, es bringt die ganze Predigerei, bringt nichts, lass es die Leute ausprobieren. Das Einzige, worauf ich immer bestehe, ist, dass dann auch bitte ehrlich Buch geführt wird. Ja, ob dieses Stockpicking und Markttiming dann auch wirklich besser abschneidet als der ETF oder nicht.
Okay.
Aber ich finde, die Leute sollen es machen, auf jeden Fall.
Also gerade das mit der Buchführung, ich denke, da gibt es auch gerade noch bei dem psychologischen Bias, ne? Also dass gerne hervorgehoben wird, wann mal Gewinne gemacht wurden und die Verluste dann schnell vergessen werden. Ne? Also ich weiß das von mir persönlich zum Beispiel, bei meiner Ausbildung, ich habe ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und nebenbei haben wir dann gelegentlich noch mit Derivaten gezockt, so aus Langeweile, wenn jetzt nicht so viele Leute am Schalter waren. Und das ist mal gut gegangen und mal nicht. Was aber tatsächlich im Kopf hängen bleibt, sind dann die Gewinne, also wenn man mit seinen Freunden drüber spricht. Aber da fehlt jetzt zum Glück die Zeit dazu. Gut, du bist ja, oder du beäugst ja das ganze Thema, was sich jetzt mit Fintech und neue Technologien im Finanzbereich angeht, mit sehr kritischem Auge. Anders als andere Leute, die sich da mit großer Begeisterung draufstürzen. Was ist denn so aus dem Fintech-Bereich, wo du sagen würdest, das ist eine gute Entwicklung? Was würdest du sagen, um Gottes Willen, das bringt uns überhaupt nicht weiter?
Gut, dann lass uns doch gleich mit dem Positiven anfangen. Also was ich immer toll finde, ist, wenn Sachen wirklich komplett neu umgesetzt werden. Also da gibt es natürlich, muss man das unterscheiden, einmal die Sachen, die sich an mich als Endkunden wenden oder Sachen, die eigentlich eher sich eben im Hintergrund im B2B, im Geschäftsbereich abwickeln. Also zum Beispiel dieser ganze Kontowechsel-Service. Gut, das hat der Gesetzgeber jetzt ja nun so festgelegt, aber da gibt es ja auch etliche Fintechs, die das jetzt eben ja ermöglichen, dass man zügig sein Konto von Bank A nach Bank B bringt. Finde ich super Sache. Gut, und was ich wirklich gut finde, ist zum Beispiel TransferWise, weil die haben ja dieses Thema Geldüberweisung komplett anders und komplett neu aufgezogen. Das ist nicht einfach derselbe alte Wein in neuen Schläuchen, ja, so nach dem Motto, wir verkaufen die Versicherung, ja, jetzt aber cool Web 2.0 und über geile Slider im Web, sondern es ist wirklich ein ganz neues Konzept, ein ganz neues Prinzip. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr das schon mal besprochen, TransferWise, oder soll ich kurz ausholen?
Sag ruhig in zwei Worten, was ist, wir haben es so genau noch nicht angesprochen.
Es geht einfach darum, dass man mit TransferWise unfassbar günstige Kurse, Wechselkurse kriegt und man kann letztlich mit TransferWise Geld in alle Herren Länder überweisen. Das ist sehr praktisch, wenn man eben Leute hat, die auf Schüleraustausch sind, USA, Kanada oder sonst wo, dann kriegt man da sehr, sehr preisgünstig einen Wechselkurs. Finde ich total gut, das Prinzip ist wunderbar. Wo ich halt einfach ein Problem mit habe, sind halt diese ganzen Geschichten, die ja letztendlich, wo ich immer sage, es ist alter Wein in neuen Schläuchen oder wo es halt gemacht wird, weil man es machen kann. Also ich komme ja aus meiner Yahoo-Vergangenheit und ich kenne ja doch etliche Leute, die jetzt dann auch im Startup- und Venture-Kapital-Bereich unterwegs sind. Zum Beispiel diese Crowdfunding-Geschichten, da habe ich auch mal einen guten Kumpel von mir mal zu dem Thema interviewt. Ich glaube halt, dass dieses Crowdfunding prinzipiell nicht funktionieren kann, weil wenn ich eine junge Firma habe,
meinst du Crowdfunding für in der Startup-Welt?
Genau, in der Startup. Weil, wenn ich ein Startup habe, was brauche ich denn? Ich brauche doch eigentlich zwei Sachen. Ich brauche Reichweite, Kontakte und vor allem, ich muss irgendwie Vertrieb machen. Ich muss mein Produkt irgendwie unters Volk bringen. Das heißt, ich brauche eigentlich, ja, ich brauche auch Geld, aber eigentlich brauche ich Fürsprecher, Expertisen, Türöffner. Und das bietet mir die Crowd, denn die Crowd bietet mir halt nur anonymes Geld, ja, und das kriege ich ja nun überall hinterhergeworfen und ich würde mich als, wie gesagt, aus meiner Erfahrung halt einfach, wie man da rotiert in einem Startup, du willst dich dann auch nicht mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, sei es indirekt über die Crowdfunding-Plattform, die irgendwie 250 Euro da reingegeben haben, ja, also die nerven nur, was will ich mit denen und ich glaube halt einfach, dass das Thema, also dass diese ganze Anonymisiertheit, dieses Kosten drücken, dieses übers Web alles abwickeln, gut ist bei anonymisierten Geschichten, wo wie ETFs oder eben Fonds oder Aktien kaufen, Online-Brokerage, da ist es super mit dem Internet. Aber Venture-Kapital ist ja People-Business. Und im People-Business, das ist halt People-Business, da brauche ich keine Plattform dazwischen. Solche Geschichten, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es da noch bessere Modelle gibt und bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt.
Okay. Bist du da skeptisch von Unternehmensseite her oder meinst du, es ist ein schlechtes Investment?
Schlechtes Investment.
Anleger. Okay.
Ja, als schlechtes Investment auch als Anleger, weil ich habe ja nichts zu bieten, außer ein bisschen Geld. Und dann wird man mich auch eiskalt ausboten. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, ich habe jetzt hier ein Unternehmen, was ich gerade hochziehe, und ich habe von der Crowd 200.000 Euro bekommen. Jetzt kommst du daher. Ja. Internationale Erfahrung, ja? Mhm. Kennst den und kennst den. Sagst, pass mal auf, sagst du, Albert, deine Bude ist echt gut, das gefällt mir. Und ich habe auch echt Connections. Ich kann dich eben mit dem Herrn von Tesla zusammenbringen. Und wenn wir Glück haben, treffen wir Bill Gates auch irgendwann nochmal. Also ich habe da Möglichkeiten und auch reichweitenmäßig geht da was, ja. Also ich bin einfach jemand, der, ich habe selber, ja, du hast selber schon zwei Startups hochgebracht, ja, bist einfach der erfahrene Mentor und hast es gut drauf. Mhm. Aber du sagst, diese scheiß Crowdfunding-Konstruktion, Alter, also muss das denn sein? Dann werde ich schon Wege finden, die Crowd einfach auszuboten, weil du, ja, mit dem, was du zu bieten hast, so bist du so wertvoll für mich, dass ich das unbedingt haben will und dann schüttel ich die halt irgendwie ab, ja? Im schlimmsten Fall
ist das solche Dinge ohne Stimmrecht.
Ja. Irgend sowas geht immer, so. Und daher meine ich das, also das einfach da für den, also man, ich finde grundsätzlich, man muss immer sich überlegen, wenn man irgendwo Geld reinsteckt, egal in was, sich nicht danach zu orientieren, was ist meine Rendite? Was ist für mich drin? Das finde ich vollkommen belanglos. Man muss immer überlegen, warum nimmt der Gegenüber gerade mein Geld? Ja, wieso will der gerade mein Geld? Ja, was bewegt den? Und dann kommt man nämlich oft dahinter, dass man, ja, weißt du, wie am Pokertisch, wenn du nicht in den ersten 5 Minuten rausfindest, wer der Depp am Tisch ist, dann solltest du einfach auf dich selber gucken. Ne? Also, das ist immer überlegen bei den ganzen Investments, bei jedem Investment immer überlegen, warum ist der Gegenüber gewillt, gerade mein Geld zu nehmen?
Okay, dann können wir aber auch über die Anlageklasse reden, die wir beide ja eigentlich vertreten, nämlich über sogenannte ETFs. Warum wollen denn die ETFs das Geld? Ich meine, es gibt ja die Kritik dahingehend, dass es in Anführungszeichen auch totes, unmündiges Geld ist, weil die Anleger dann kein Aktionärsrecht mehr haben, beziehungsweise dass quasi die Anleger in ETFs nicht mehr mitsprechen bei den Unternehmen und es daher sehr willig ist. Warum wollen ETF-Anbieter unser Geld haben? Oder warum wollen Unternehmen Fonds aus ETFs haben? Ist das nicht genau derselbe Risikokonflikt oder Interessenskonflikt? Das ist das.
Ja, eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich eher, dass die ETFs, man muss das ja mal ausschreiben, Exchange Traded Fund. Das sind ja Börsengehandelte. Ich glaube eher, dass sozusagen die ETFs für die Profis das sind, was die Kabelbäume für die Autoindustrie ist. Ja, wenn du sagst, Brasilien kommt, dann musstest du ja, bevor der ETF kam, musstest du dir mühsam einen Korb aus brasilianischen Firmen zusammenkaufen. Jetzt orderst du einfach einen ETF auf dem MSCI World und zockst damit. Das heißt, du hast gleich ganze Baugruppen, auf denen du setzen kannst. Ein Exchange, ein ETF ist ja überhaupt nicht buy and hold. Also ich als Privater mit meinen 0,0000 irgendwas Prozent missbrauche den ja eigentlich, indem ich hier nicht handle. Also eigentlich ist der ETF ja genau dazu da, damit zu handeln, wie verrückt und halt kostengünstig ordentlich damit zu handeln und immer auf ganze Blöcke gleichzusetzen und nicht bloß auf einzelne Aktien. Mhm. Also von daher sehe ich das insofern so, dass das ja eigentlich ein Handelsprodukt ist, wo wir Private uns einfach weigern, das zu handeln, genau analog zu Aktien. Ja. Mit dem Stimmrecht hast du recht. Mhm. Nur frage ich mich halt immer, ich meine, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war ja früher auch mal eine große Diskussion, so nach dem Motto, der Einzelaktionär, was hat er denn schon zu sagen? Also wenn du jetzt als Privatmann da 17 Aktien von Siemens hast, dann hast du natürlich das Recht, ja, zynisch gesprochen, hast du dann das Recht, dich auf der Vollversammlung mit Würstchen vollzuschlagen. Und natürlich darfst du auch deine Meinung kundtun. Nur was ist der Hebel?
Das kann ich aber auf jeden Fall mal empfehlen. Also als ich nach Frankfurt zum Studium gegangen bin, habe ich mir vorher ein paar Deutsche Bank Aktien gekauft. Hoch negativ, auch heute noch. Aber ich bin ein paar Mal auf die Hauptversammlung gegangen. Einfach mal, um damals was noch Ackermann sprechen zu hören. Das ist super interessant. Aber tatsächlich habe ich die Bank sehr wahrscheinlich mehr Geld gekostet, als ich da dahin gebracht habe. Stimmt schon. Aber was ist ja, wenn das jetzt ganze Investorengruppen tun? Ich meine auch, es gibt ja immer noch Verbände von Kleinanlegern, die dann die Interesse der Kleinanleger vertreten, was ja dann bei ETFs nicht mehr der Fall ist. Da gibt es ja sogenannte Proxy, die dann einfach das Interesse von zum Beispiel BlackRock bei iShares sowas vertreten. Siehst du da kein gesamtwirtschaftliches Risiko?
Ich weiß es offen gesagt nicht. Es kann gut sein, das kann nicht sein. Da bin ich jetzt, muss ich ganz sagen, da bin ich jetzt überfragt. Also es ist, da kann ich jetzt wirklich nichts nicht zu sagen. Man kann sich halt viele Szenarien vorstellen, dass man BlackRock, letztlich, was wollen die ETFs? Die ETFs wollen, dass der Laden läuft, dass alles ruhig ist und dass Dividende und Kurssteigerung rumkommen, was ja erstmal in meinem Interesse ist. Ja. Die Frage ist natürlich, wann das zum Ausschleien führt. Ich meine, wenn du eine zu große Konzentration hast, dann ist es ja immer oft dann so, dass dann Absprachen hintenrum getroffen werden. Und ob es dazu kommt und ob sozusagen jemand wie BlackRock, der das Größte natürlich da auch am gefährdetsten ist, schon die Macht hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, das ist mir auch ganz wichtig, das findet man in meinem Blog, das findet man auch in meinem Buch. ETFs sind ja nicht das, also nicht das Allheilmittel, verstehe mich nicht falsch. Also mir geht es um eine vernünftige Partizipation am Aktienmarkt zu haben. Wer das mit Einzelaktien tun will, soll das mit Einzelaktien tun. Wer es über Index, also über billige Indexfonds tun will, soll es über Indexfonds tun, wie Vanguard, die ja nun leider, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland immer noch nicht richtig zu kaufen sind, oder eben über ETF.
Der Plan war 2017, soweit ich das verfolgt habe, aber das wäre auch mal interessant, ja, Vanguard in Deutschland. Ja. Albert, es gibt ja jede Menge Börsenchinesisch im Bereich ETFs und du hast dich ja da quasi mittlerweile als Profi etabliert und kannst auch, ich glaube, du hast auch das Buch von Herrn Kommer gelesen, wo es um das Thema quellsteuerliche Behandlung und so weiter geht. Berat uns doch da mal, wie baue ich mein ETF-Portfolio auf und wie finde ich den allerbesten und einzig und uniken ETF, den ich auf jeden Fall brauche?
Ja, das ist, wie soll ich sagen, das kann ich gleich zurückgeben mit dem einzig uniken und einzig wahren ETF. Das kann man genauso sagen, wie finde ich den einzig uniken und einzig wahren Mann oder den einzig uniken oder die einzig wahre Frau. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem ist es auch so, der ETFs sind ja auch lebende Wesen. Ja, die Fonds ändern sich ja auch mal. Manchmal ändern sie eben ihre Ausschüttungsart. Manchmal, also Tesorierer werden Ausschütter oder umgekehrt. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass halt die Art, wie der ETF konstruiert ist, sich ändert. Da tut sich doch immer ein bisschen was. Was ich persönlich sagen würde, ist, das habe ich noch oft, ich meine, ich bin ja Ingenieur und meine Klientel sind eben auch oft Ingenieure und Naturwissenschaftler, die immer alles sehr genau ausrechnen und die natürlich, was auch gut ist, denke, das wird ja für eure Zuschauer auch zutreffen, dieses Motto, ich kaufe nichts, was ich nicht verstehe. Also fängt man ja dann an, den ETF zu verstehen und immer mehr zu verstehen und immer mehr zu verstehen. Und irgendwann hat man sich ja so tief reingewühlt in den Kaninchenbau, dass man gar nicht mehr rausfindet und vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und dann die Flinte ins Korn wirft und dann einfach bei Tagesgeld bleibt. Und mein Aufruf wäre da wirklich zu sagen, fangt einfach an. Ja, je nachdem, wie viel Sparrate man hat, dann ist es eigentlich ganz simpel, dann kauft man sich entweder einen ETF auf den MSCI ACWI, was heißt jetzt ACWI All Country World, das ist einfach eine Mischung aus 23 Industrieländern und 23 Schwellenländern im Marktkapitalisierungsverhältnis gemischt, also 90% Industrienationen, Developed Markets und 10% Schwellenländer. So, dann hat man einen einzigen ETF und die Sache läuft. Wenn man dann irgendwann feststellt, man will mehr, man braucht mehr, man möchte mehr differenzieren, kann man das ja immer noch machen. Weil das Entscheidende, das wirklich Entscheidende ist doch Folgendes. Wir wollen breit diversifiziert sein. Wir wollen das Ganze überschneidungsfrei haben. Ja, also wir wollen also jetzt nicht irgendwelche Länder übergewichten. Wir wollen aber auch keine Lücken haben. Lass uns mal jetzt eine Konstruktion nehmen, die besteht aus zwei ETFs.
Ja.
30% Schwellenländer, 70% Welt, also Industrienationen.
Ja.
Und jetzt sagen wir, die Zeit geht dahin. Du bist jetzt nicht, hast nicht meine zwei vom Komma, sondern bist jetzt auf einmal mit 40er. Und in den letzten Jahren hat sich Südkorea gut entwickelt, ist jetzt kein Schwellenland mehr, sondern die müssen erstmal in Frontier-Markt-Status, glaube ich. Also, Südkorea hat sich gut entwickelt, ist kein Schwellenland mehr, sondern ein Industrieland. Was bedeutet das? Du musst bei dieser Kombi, die ich eben angesprochen habe, gar nichts tun, weil Südkorea verschwindet aus dem Emerging Markets Index und saust, rollt rüber in den Developed Markets Index und bist fertig. Das ist total praktisch. Aber auf der anderen Seite bist du eben auch überschneidungsfrei. Also ein Land ist entweder ein Schwellenland oder ein Industrieland. Du hast also keine Doppelungen drin. So, total praktisch rebalanced sich in dieser Sache erstmal selber. Gut. Und das sind einfach so die Geschichten, wo ich sage, mach's einfach, fang an, lerne, sammel Erfahrung und dann ergibt sich das alles schon. Und vieles, was man noch berechtigterweise als Anfänger total scary finde, was man nicht kapiert, das relativiert sich mit der Zeit auch. Ja, also gerade auch dieses ganze Thema Steuern. Am Anfang hat man die 801 Euro Freigrenze und da muss man erstmal, wenn man eine Ausschüttungsrendite so um 2-3% zur Runde liegt, bist du über den Daumen rund gepeilt, brauchst du gut 30.000 Euro in ETFs, um diese 800 irgendwas Euro zu sprengen. Und bis dahin hat man sich ja auch schon, hast du dich ja auch schon wieder gesteigert, bist besser geworden, hast Erfahrung gesammelt und das so tastet man sich daran.
Das heißt, bis zu diesen 30.000 Euro ist eigentlich egal, ob du einen steuerhässlichen oder einen steuereinfachen ETF hast.
Das gibt's ja gar nicht mehr. Ab 2018 ändert sich die Besteuerung doch sowieso wieder. Das ist ja schon alles hinfällig. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, sondern es ist ja wieder die ganz neue Besteuerung, die jetzt ab 2018 da kommt. Also dieses ganze Thema wird in meinen Augen auch, also würde ich sagen, Anfänger, was ich aus meinen Schulungen auch immer mit in meinen Coachings mitnehme, ist, Anfänger neigen dazu, sich in zwei Sachen total zu verbeißen. Das eine sind die Steuern. Ja. Steuern. Und das andere ist Kosten. Ja, da wird dann erbittert drum gefeilscht, dass man es aber jetzt ganz schlimm findet, dass man einen ETF nicht beim Wunschbroker, ja, zum Wunschpreis kriegt und dann die Kostenquote ist dann nicht 0,2, sondern 0,25. Ja, dann bricht die Welt zusammen, weil man das alles haben will. Man will den Wunsch-ETF beim Wunschbroker im kostenlosen Gratis-Sparplan und natürlich ja minimalsten Kostenquote. Ja, das sind mal Leute. Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Ich komme aus einer Zeit, da hattest du für einen Fonds, ja, du gabst ja keine ETFs, so einen normalen Fonds. Früher, ne? Ja. 5% Ausgabeaufschlag plus 2,5-3% laufende Kosten, ja. Hallo, da mache ich mich doch nicht wild, wegen ob ich 0,2 oder 0,5% Kostenquote beim ETF habe. Das ist mir doch sowas von wurscht.
Okay. Jetzt hast du uns ja einen Ratschlag gegeben. Also wenn ich jetzt mit einem Fonds anfangen will, dann ACWI, mit zwei wäre dann Emerging Market, beziehungsweise Weltfonds und Emerging Markets. Jetzt haben wir ja die Indizes, also wie ich, in welche Märkte ich quasi investieren will. Wie finde ich denn jetzt dazu die passenden ETFs?
Ja, also da würde ich schlichter sagen, just ETF bietet sich da an, da gucke ich also meistens drauf, also man sucht sich dann den Index eben raus und guckt, was dann da einfach im Angebot ist, geht das durch und kann sich dann eben nach den Kriterien, die man hat, die ganzen Sachen zusammenfiltern, fertig.
Was ist dir so das Wichtigste, welche Kriterien?
Also mir ist es eigentlich, mittlerweile muss man sagen, es gab ja früher mal, es sollte keiner unter 50 Millionen sein oder keiner unter 100 Millionen. Ich glaube, mittlerweile hat Just ETF das auf 500 Millionen hochgesetzt. Also wenn man, das ist das Entscheidende, wenn man bei diesen Brot- und Butter-Indizes bleibt, also den MSCI ACWI, MSCI World, MSCI Emerging Markets, Stocks 600 und dann eben diese Regionalgeschichten wie Stocks Europe, ne? Genau, Stocks Europe 600, MSCI Nordamerika, Standard & Poor's 500, diese großen Dickschiffe. Wenn man sich darauf einen ETF aussucht, dann kann man meiner Meinung nach damit nicht viel falsch machen. Dann kann man das nach den eigenen Belieben gestalten, ob ich tesorierend möchte oder ausschüttend, ob ich einen synthetischen nehme oder einen Replizierer bzw. Teilreplizierer. Grundsätzlich sind die in meinen Augen, ja, sind halt Commodities. Also sind halt ein ETF auf den Index, ist ein ETF auf den Index. Fertig. Nein.
Okay. Und jetzt hast du in deinem Buch auch konkrete WKN-Nummern genannt, also genau, also wirklich ETFs vorgeschlagen. Kann man die jetzt einfach copy-paste und das war's?
Nein, auf keinen Fall. Das ist, ja, weil einfach, nee, also ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht und ich kann sie auch alle empfehlen, aber es kann auch sein, dass ein anderer ETF für den speziellen Anwendungsfall besser ist und jeder, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, man darf in seinem Leben kein Copy-Paste machen, man muss schon sein Gehirn einschalten. Also das ist mir an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig. Das sind alles Vorschläge, die ich mache, nach bestem Wissen und Gewissen, aber du, mein lieber Zuschauer, musst das selber dir überlegen, ob das passt. Und sich da nichts, auch nicht vom Finanzvisier, irgendwie vorkauen lassen.
Okay, weil im Endeffekt immer der User auch die Verantwortung hat, der es kauft und den die Verantwortung abgeben kann.
Genau. Nein, man kann die Verantwortung nicht abgeben, bitte nicht.
Okay. Also du achtest, also ist es dir egal, also solche, zum Beispiel solche Dinge wie, was ja viel diskutiert wird und du hast ja auch einen großen Artikel zugeschrieben, Swap beziehungsweise physische ETFs, gibt es da eine Präferenz deinerseits oder sagst du?
Ja, Mein, guck mal, die einen machen Wertpapierleihe und die anderen swappen, ja. Die, die aber eben diese synthetischen Swapper haben, die sind ja aber auch auf 10%. Letztendlich ist ja praktisch das Delta limitiert. Und in der Praxis tauschen sie ja noch viel früher. Wir haben diese Übersicherung. Das heißt, also meine Meinung ist, dass beide im Regelbetrieb gut abgesichert sind. Die ersten synthetischen, die waren vielleicht noch ein bisschen shaky, da gab es diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht und da wurde auch zu Recht mit dem Finger drauf gezeigt. Aber so wie sie momentan ausgestaltet sind, da kann man letztendlich für, also das ist für beide ETFs genügend Möglichkeiten finden, sagen, warum sie nichts zahlen oder warum sie gut sind. Weil die synthetischen haben ja auch einen wahnsinnigen Vorteil, dass sie eben genau synthetisch sind, wie der Index, der ja auch synthetisch ist, der ja auch einfach annimmt, ja, dass die Dividende sofort gezahlt wird, der nicht irgendwelche Transaktionskosten berücksichtigt und sowas. Also von daher kann man für beides Argumente finden. Und wenn es dann kracht und fetzt und scheppert, wenn wir also nicht mehr im regulären Betrieb sind, sondern wenn der schwarze Schwan des Herrn Nassim Taleb eingeflogen ist, dann wissen wir das sowieso nicht, wie sich das entwickelt. Und dann hängt es doch immer davon ab, was die Politik draus macht. Ob die Politik sagt, lass uns verrecken oder nein, da hauen wir Steuermillionen rein, Milliarden. Also von daher, nee. Ich würde eher sagen, ob man Tesorierer oder Ausschütter nimmt, ist eher noch eine Geschichte. Ich persönlich bevorzuge ja Ausschütter. Aus zwei Gründen. Einfach, weil wenn ausgeschüttet ist, ist ausgeschüttet. Das heißt, das Steuerjahr ist dann eben auch zum 31.12. des jeweiligen Jahres zu Ende. Muss ich nicht mehr großartig aufbewahren. Und das andere ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, die Psychokomponente. Es rappelt halt immer in der Kasse. Das finde ich halt irgendwie nett. Man kann natürlich umgekehrt sagen, wenn man so der Naschtyp ist, ja, dass so nach der Worte, ha, kommt die Dividende rein, ja, wird nicht gleich vertesoriert, dann verprasse ich sie eher, ja, hau sie raus für Urlaub oder einen neuen Laptop. Aber wenn man das nicht hat, finde ich persönlich, ist es immer schön, einfach zu sehen, ach, da ist wieder was angekommen, da ist wieder was.
Du hast jetzt eben den schwarzen Schwan angesprochen. Du hast ja eigentlich auch eine ganz, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber eine interessante Anekdote gehabt, wenn man jetzt von diesen Krisenpropheten redet, dass die Welt untergehen wird und so weiter und dass man sich 15 Kilo Gold am besten in die Schublade legen sollte, da hast du ja auch eine Theorie dazu. Ach so, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also was wertvoller ist als Gold in solchen Krisenphasen?
Ja, klar. Ja, also da gilt ja der Spruch, der Optimist kauft Gold und Silber und der Pessimist kauft Konservendosen und eine Waffe. Also ja, ganz klar. Also ich finde das immer ganz faszinierend, dieses ganze Thema Gold und überhaupt dieses Edelmetallgeschichten. Bei mir kommt es immer so vor, die Leute denken da eigentlich nicht an eine Krise, sondern einfach an Währungswechsel. Also über Nacht verschwindet der Euro irgendwie, aber es ist alles total friedlich. Die Busse fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da. Du kannst im Laden halt nicht mehr mit Euro, sondern mit Gold zahlen. Fertig. Aber das ist wirklich, wenn es richtig hoch hergibt, also deine Generation muss ja schon fast schon die Urgroßeltern fragen. Aber wie es halt war nach dem Krieg oder im Krieg. Also ich meine, ich denke mir dann immer, du musst ja dein Gold dann auch verteidigen können. Also diese ganzen Geschichten. Ich persönlich würde dann eher dazu raten, zwei Sachen sollte man haben, einen Gemüse, also Platz, einen eigenen Garten. Und dann sollte man ein Buch haben, wo drin steht, mein Nutzgarten und ich. Und der zweite sollte sein, wie versorge ich meine Familie, ja, als Kleintierzüchter mit Fleisch, ja, Karnickel, ja, also der kleinste, ich weiß nicht, das kennt ihr alles nicht, aber ich kannte das noch. In meiner Jugend gab es genügend Leute, die hatten im Garten einen Schuppen und hinter dem Schuppen waren die Karnickelställe aufgestellt und dann wurden regelmäßig Karnickel geschlachtet. Da gab es dann Fleisch und du hattest auch Hühner, da hast du halt dann Eier gehabt und wenn das Huhn halt alt war, dann Kopf ab und ab in die Suppe. Also das ist doch, wenn es wirklich hoch hergeht, ja. Und ich würde immer dazu raten, einen Teil von dem Goldbudget abzuzweigen und als Beitrag für die Muckibude anzusetzen, weil wenn Krise ist, ja, dann sind die Verhältnisse rau, dann ist es einfach gut, wenn man körperlich kräftig und widerstandsfähig ist. Ja? Und nicht, oh, ich habe Rücken, sondern ja, körperliche Gesundheit ist da, denke ich, ein Gut auf der Flucht, ja, wenn es, das ist ja brutal anstrengend, ja. Darum geht's, dass man körperlich fit ist, ja, und dass man eben diese ganz elementaren Geschichten hat. Und was noch wichtig ist, Freunde, ja, in der Gruppe, ja. Ich meine, seit wie vielen Millionen Jahren gibt's ja, als wir noch nicht Homo, sondern Australopithecus mit Vornamen hießen, da in der Steppe Afrikas, da hat der Vormensch, der Frühmensch sich ja schon in Gruppen zusammengerottet, genau, weil wir als Gruppe eine Chance haben. Das sind für mich eigentlich dann die entscheidenden Geschichten. Nicht, ob ich 10 oder 15 oder kein Kilo Gold habe.
Und glaubst du an solche Krisenszenarien oder ist das für dich reine Angstmacherei, um irgendwelche inflationsgesicherten, geschlossenen Superfonds zu verkaufen?
Ganz ehrlich, shit happens. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber guck mal, als Vater bin ich ja eigentlich schon moralisch dazu verpflichtet zu sagen, früher war alles schlechter. Will sagen, die Zukunft, ja, Da halte ich es echt mit Warren Buffett, der ja auch ein gnadenloser Optimist ist. Ja, ich glaube, dass wir noch gut, dass es nicht immer aufwärts gehen wird, also konstant aufwärts, dass wir auch Rücksätze haben, weil dass es auch rau werden wird, dass es nicht immer alles so toll wird. Aber ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich, dass meine Töchter noch eine lebenswerte Welt haben in 50, 60 Jahren. Ja, okay. Ich bin grundsätzlich Optimist.
Sehe ich auch so.
Aber das ist wiederum ja auch eine Sache, wo wir nicht drüber diskutieren können, weil das ist ja letztendlich, wenn wir ja ETF reden, ist ja alles so prognosefrei wie möglich. Aber das, jetzt sind wir im Weltanschaulichen gelandet und das ist halt meine Meinung, so sehe ich das und jeder andere kann genauso.
Das muss ja irgendwo zusammenpassen. Ich würde sagen, also wenn ich ja davon ausgehe, dass die Welt bald untergehen wird, weil es den dritten Weltkrieg gibt oder was auch immer, was da prognostiziert wird, dann würde ich auch die Finger von ETFs lassen. Also das eine geht ja mit dem anderen einher.
Genau. Ja.
Gut, ich habe noch eine letzte Frage auf unserem, auf dem Protokoll, bevor wir dich entlassen können. Nämlich das Thema Endsparphase. Du hast mit Daniel da einen ziemlich langen Podcast auch drüber gemacht und mit einem interessanten Blickwinkel auch darauf, nämlich dass ihr sagt, Mensch, Leute, fangt doch erstmal an, bevor ihr euch mit, keine Ahnung, 25 Gedanken darüber macht, wie ihr dann mit 60 in Rente geht. Was ist deine Meinung zum Thema Endsparen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und meinst du nicht, dass es vielleicht Sinn macht, sich das zu überlegen, bevor man dann loslegt mit dem Sparen?
Nee, auf keinen Fall, weil das ist wieder eine Hürde, die dich eben abhält. Und guck mal, du kannst es doch nicht wissen. In meinem Alter mit 50, ich kann dir mein Leben jetzt so erzählen, ja, dass du sagst, Wahnsinn, wie der sein Leben durchgeplant und strukturiert hat, der Hammer, ja. Und soll ich dir was sagen? Nochmal nass im Tale, Narren des Zufalls, ja. Wenn damals in Karlsruhe nicht so ein schönes Wetter gewesen wäre, wäre die junge Frau, die mich dann erhört hat, nicht nach Karlsruhe zum Studieren gegangen. Ja, solche Geschichten schon, ja. Und wäre ich zu diesem Zeitpunkt nicht Abitur, hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht, dann, weil es war nicht zu diesem Jahrgang, wo ich Abitur gemacht habe, war das Abi wahnsinnig früh, weil die Sommerferien wahnsinnig früh angefangen haben. Deshalb konnte ich mit meinem Zivildienst sofort anfangen. Deshalb habe ich nur ein Jahr sozusagen aufs Studium verloren. Ja, hätte ich ja sozusagen in einem anderen Jahr Abitur gemacht, wäre es weiterhin gewesen, hätte ich zwei Jahre verloren. Dann wären wir nie im selben Semester gelandet. Und all solche Geschichten. Das heißt, das Leben hat so viele Zufälle bereit. Ja, ich bin von Karlsruhe nach München und von München nach Hamburg gezogen. Ja, das hätte mir doch auch keiner geglaubt, wenn ich es erzählt habe. Und ich weiß ja nicht, wo du noch überall landen wirst und wo eure Zuhörer noch überall landen wird. Ich halte das für einen, also ich mit 50 sollte mir anfangen, Mitte 50, Ende 50 Gedanken zu machen, wo es denn hingeht. Aber wenn man so jung ist, also ganz brutal gesprochen, vielleicht bist du dann schon tot.
Ja, vielleicht braucht man doch auch ein Ziel im Auge, oder? Ich meine,
hab schon gesagt, leben und arbeiten in der arschlochfreien Zone.
Genau.
Das ist das große Ziel. Und diese Entsparerei, wer sagt es denn? Vielleicht, guck mal, wenn du ansparst, wenn dein Leben sich ändert, guck mal, vielleicht heiratest du und hast ein Kind oder zwei Kinder oder kein Kind oder es ist Scheidungsopfer oder was weiß ich. Oder du hast, was Gott verhüten möge, ein krankes Kind, ja, ein wirklich Trisomie 21 oder solche Geschichten. Das weiß man doch alles gar nicht, was. Oder du läufst für einen Bus oder sie läuft für einen Bus oder was weiß ich. All diese ganzen Geschichten, das weiß man ja gar nicht. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Man muss einfach, man kann das. Jetzt muss ich nochmal den Søren Kierkegaard ranschleppen, da diesen großen dänischen Philosophen. Der hat ja auch gesagt, das Leben kannst du vorwärts leben und rückwärts erklären. Und jetzt muss man einfach in jungen Jahren drauf losleben, muss sich ein großes Ziel setzen, ja. Aber die Entsparerei, ich habe in meinen Seminaren auch schon manchmal Leute, wo ich mich wundere, was wollen die da? Die müssen gar nicht mehr entsparen. Ja, die haben so viel Geld und haben aber immer noch so viel Bock zu arbeiten. Ja, die sitzen auf einem Haufen Geld, ja, und weil sie so frei sind und tun können, was sie wollen, können sie genau das tun, worin sie wahnsinnig gut sind. Und dann kommt noch mehr Geld dazu, ja. Also nicht, dass die Leute im Geld schwimmen, aber die Perspektive verändert sich. Sie
haben einfach Opportunitäten und müssen sie einfach nutzen.
Genau, und das kannst du mit 25, mit 26, mit 30, mit 35 ja noch gar nicht abschätzen. Also ich würde einfach jetzt ihr jungen Leute mit Vollgas drauf losleben, Kohle zurücklegen und mir echt über das übermorgen keine Gedanken machen. Funktioniert sowieso nicht. Also guck doch mal jetzt.
In die arschlochfreie Zone kommen.
Ja, genau, das ist alles. Und jetzt nimm doch mal ganz konkret, jetzt hatten wir ja schon vorher angesprochen, das Thema Ich hatte jetzt ja den Plan, wenn ich 2008, 2009 in meine ETFs investiere, wurde mir von der deutschen Bundesregierung zugesichert, dass alles, was ich durch den Verkauf erlöse an Gewinnen, steuerfrei bleibt. Ja, das hat keine Dekade gehalten, dieses Versprechen. Ja, und wir reden jetzt davon, dass ein 25-Jähriger wird dann 35, 45, 55, 65. Wir reden hier über 40 Jahre. Als ob die deutsche Steuergesetzgebung 40, also sorry, ja, da sind so viele Parameter, da kannst du dir heute Konstrukte überlegen, die garantiert hinfällig werden. Okay. Lass diese Entsparerei.
Okay. Also einfach ein Vermögen aufbauen und wenn ich dann erstmal soweit bin, dann mal schauen, wie es weitergeht.
Dann mal schauen, genau. Und dann sieht man ja zum Beispiel, kommt es ja auch darauf an, ob man Single bleibt oder wenn man heiratet, wen man heiratet, ja. Wenn beide sich zusammentun, womöglich kommen dann noch ganz andere Geschichten, ja, warum, das weiß man ja alles gar nicht. Und von daher würde ich dann sagen, ja, wie soll ich sagen, bleibt gesund und freut euch des Lebens.
Okay, perfekt. Ja, ziemlich gute Ratschläge, die du uns da gegeben hast und in die Community.
Hoffe ich zumindest, dass es nicht so total altväterlich klingt. Aber das ist halt das, was ich persönlich so von meinem Leben mitnehme. Und das Wichtigste ist, ehrlich, wie soll ich sagen, mir macht das auch total viel Spaß hier, die Bloggerei oder auch hier diese Konferenzen und so. Aber ganz ehrlich, mit den Jungs, weißt du, grillen. Wir haben jetzt letztes Wochenende das erste Mal schönes Wetter in Hamburg, ja? Da haben wir auf der Terrasse rumgekruschelt und gemacht und getan und gesäubert. Und irgendwann gesagt, sag mal, sind wir eigentlich blöd? Sensationelles Wetter, ja? Und wir kratzen hier das Moos aus den Ritzen. Schluss jetzt. Der Grill wird rausgeholt, ein totes Tier draufgehauen, dann hat die ganze Familie gegrillt. Verstehst du? Und ja, das sind doch solche Geschichten, die eigentlich dann wichtig sind, dass man da als Familie zusammensitzt, ja, sondern viele Hände, schnelles Ende. Ich bin noch schnell rübergeflitzt zum Kaufmannsladen, noch ein paar Sachen abgeholt. Die anderen haben dann das Tzatziki geschnitzelt und dann, zack, war der Tisch gedeckt und dann hat man einfach gegrillt. Also das ist doch eigentlich das, was gut ist, was cool ist, was man sich leisten können muss.
Naja, klar. Gutes Ziel auf jeden Fall. Also diese zeitliche Freiheit zusammen, würde ich sagen. Perfekt. Super, vielen Dank. Auch, dass du die technischen Schwierigkeiten, die es zwischendurch gab, mit uns mitgemacht hast. Und,
Fand das eine wunderbare, gelungene Premiere. Es hat mich auch total gefreut, dass ihr das hier mit mir gemacht habt. Und wie gesagt, ja, wirklich. Also, tolle Sache. Danke.
Cool. Perfekt. Dann danke dir.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.